Ein greifender Chorus eben. Und ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, dann ist das die Vertonung aus einem Vers aus dem Sacharja-Buch, denn das ist der Wochenvers, der über der kommenden Woche steht. Das ist zwar jetzt nicht Teil der Predigt, aber das fällt mir jetzt gerade noch ein, weil das sich sehr gut ergänzt. Und da schreibt Sacharja in Kapitel 4, 6b: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, also nicht durch Macht oder Stärke, was wir eben gesungen haben, geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Danke. So, das dauert einen Moment, bis man sich so ein bisschen arrangiert hat. Der Dritte im Bunde, das ist eine Ableitung aus einem Gedicht von einem sehr bekannten deutschen Literaten. Der Literat heißt Friedrich Schiller. Und Friedrich Schiller ist ja den meisten, weil den Schülern, den Deutschlehrern und so weiter, ist Friedrich Schiller mit Sicherheit ein Name. Und Friedrich Schiller ist auch nicht alt geworden, nur 45 Jahre. Ist an einer Lungenentzündung gestorben, hatte sich im Laufe der Zeit irgendwie eine andere Lungenkrankheit eingefangen und die ist er nie losgeworden und mit 45 Jahren bereits verstorben, im Jahre 1805 schon. Aber dieser Mann hat uns ja gedichtskulturell eine Menge hinterlassen. Unter anderem eben eine Ballade. Diese Ballade heißt Die Bürgschaft. Und aus dieser Ballade, Die Bürgschaft, kommt diese Aussage, der Dritte im Bunde. Eigentlich heißt der Vers ganz genau im Original: Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. So lautet der Vers aus diesem Gedicht von Friedrich Schiller, Die Bürgschaft im Original. Und das noch zur Erklärung, hier sind ja auch ein paar Schüler noch dabei. Was ist eine Ballade? Eine Ballade ist also eine bestimmte Gedichtsform, und das musste ich mir natürlich auch anlesen, das hätte ich so auch nicht gewusst. Und das Besondere bei einer Ballade ist, man versteht darunter ein Gedicht, in dem ein handlungsreiches, oft tragisch endendes Geschehen erzählt wird. Handlungsreich, oft tragisch endend. Eine Ballade. Also ich habe die Ballade nicht komplett gelesen, ich habe eben jetzt nur diesen Vers da rausgeholt, aber es geht in dieser Ballade, und das ist etwas, das soll uns jetzt mal gleich zum Thema führen, um drei wesentliche Begriffe, um Stärke, um Zusammenhalt und um Treue. Stärke, Zusammenhalt, Treue. Und das führt uns jetzt quasi zum eigentlichen biblischen Geschehen. Diese drei Begriffe, Stärke, Zusammenhalt und Treue, bilden eine sogenannte unauflösbare Einheit. Und wir kennen diese unauflösbare Einheit im Begriff der göttlichen Dreieinigkeit. Und ich habe mal, das ist etwas einfaches Beispiel, aber mal etwas mitgebracht, was die Einheit so ein bisschen symbolisieren soll. Das ist, kennt jeder, ne? Das ist jetzt ein Dreierverteiler. Der Punkt ist, das ist eine komplette Einheit, diese drei Steckdosen. Die kann ich auch nicht auseinanderbrechen, also das kann ich zwar machen, aber dann ist es kaputt, dann ist es keine Einheit mehr. Und kompakt wie dieses Ding ist, so ist sozusagen auch die Einheit, die Dreieinigkeit zu verstehen. Und warum? Warum findet diese Dreieinigkeit jetzt ausgerechnet Pfingsten statt? Die hätte ja auch zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden können. Aber das hat einen gewissen Hintergrund. Pfingsten ist eins der drei großen israelitischen Feste gewesen. Es gibt drei wesentliche. Das ist zunächst das Passafest. Das ist vor 7 Wochen ungefähr gefeiert worden, um Ostern rum. wo sich die Israeliten an den Auszug aus Ägypten erinnern. Dann gibt es 50 Tage später das Pfingstfest, was wir jetzt feiern. Das ist für die Israeliten die symbolische Bedeutung der Gesetzgebung durch Mose. Und dann gibt es noch das dritte große Fest, das Laubhüttenfest, das ist später im Jahr. Da wird sozusagen an die Bewahrung des Volkes in der Wüste erinnert. Also das bedeutet, es fand ein Fest statt. Und bei Festen ist es ja in der Regel so, und das war damals wahrscheinlich noch viel stärker der Fall als heute, kommen sehr viele Menschen zusammen. Und das war wichtig für dieses Ereignis, dass viele Menschen aus allen Herren Ländern zusammengekommen sind, die alle natürlich unterschiedliche Sprachen sprachen. Und mit dem Ereignis von Pfingsten beginnt im Prinzip für die Welt, also für die Nichtgläubigen, die Zeit abzulaufen. Was meine ich damit? Wir wollen uns mal einen Vers angucken, und zwar aus Apostelgeschichte 1, Vers 11. Da steht, das sagen zwei Engel, die das Ereignis mitverfolgen, als Jesus gen Himmel fährt und die Jünger das sehen, diese Engel sagen nun zu den Jüngern: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch wegging, gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also hier wird von einer zeitlichen Begrenzung geredet. Jesus verlässt die Welt, wird aber auf dem gleichen Wege, wie er die Welt verlassen hat, wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er nicht mehr als Erlöser, sondern dann kommt er als Richter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu wissen. Hier wird also quasi schon in diesem Pfingstereignis, oder das spielt sich ja ein paar Tage vorher ab, schon von einer zeitlichen Begrenzung gesprochen. Aber, das ist wieder typisch für Gott, mit dieser zeitlichen Begrenzung, die er uns quasi durch dieses Ereignis mitteilt, wird auch gleichzeitig eine Rettung verbunden. Und da gucken wir jetzt mal auf Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist also der nächste Vers. Das sagt Jesus im Vorfeld noch zu seinen Jüngern: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Bis ans Ende der Erde. Jetzt machen wir mal hier kurz einen. Kann ich das mal eben unterbrechen? Markus, kriegst du das hin? Alles klar, danke. Jetzt kommen wir zur Pfingstgeschichte, wie sie sich abgespielt hat. Und wer eine Bibel dabei hat, den lade ich gerne ein, mitzulesen. Apostelgeschichte 2, 1 bis 8 und dann noch ein Teil von Vers 11. Kann ich dich mal eben bitten, dieses Pfingstwundermotiv an die Wand zu werfen? Das ist für euch Jüngeren vielleicht nochmal interessant. Das ist ein Motiv aus einer Kinderbibel. Und kriegt ihr das noch ein bisschen größer hin? Oder ist das eine? Nee? Na gut, dann hoffe ich, kann man das erkennen. Das sind also die Jünger, die dort abgebildet sind, und wenn ihr die genau beobachtet, dann werdet ihr etwas an diesen Gestalten feststellen. Und wir hören jetzt mal auf den Text. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie wunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle da, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir sie dann jeder in seiner eigenen Muttersprache? Wie hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden? Das ist also das Pfingstwunder, das zunächst den Aposteln zuteil wurde und die mit diesem klaren Auftrag, den wir aus Kapitel 1, Vers 8 gehört haben, ja beauftragt wurden. Und da ist von Sprachen die Rede. Das ist eigentlich das augenfälligste Merkmal. Die waren alle aus Galiläa, die kannten die Jünger, die waren alle aus der Gegend und auf einmal waren die völlig verändert und konnten mit jedem quasi reden. Das war Sensation, hat es noch nie gegeben, ein absolutes Wunder. Und das hat die Menschen bewegt, bis heute. Und ich kann für mich selber sagen, ich bin ja nun in einem Beruf tätig, wo ich mindestens zweisprachig sein muss. Ich arbeite bei Airbus in Finkenwerder und wir haben natürlich im Prinzip immer nur international Kontakt. Intern in der Firma reden wir natürlich Deutsch, aber sobald es schon mit unserem, wir haben ein französisches Team, mit dem wir zusammenarbeiten, aber da muss es dann schon in einer anderen Sprache laufen. Und wenn es dann, sage ich mal, noch andere Möglichkeiten gibt, dann gibt es sogar noch die Möglichkeit, eine weitere Sprache zu benutzen. Also ich selber bin beschenkt worden dadurch, dass ich also dreisprachig unterwegs sein darf. Und dann möchte ich euch mal als Beispiel kurz dreisprachig etwas mitteilen. Ich sage auf Deutsch: Willkommen im Namen des Herrn. Wenn ich das Ganze jetzt auf Englisch sage, würde das heute: Welcome in the name of God. Und wenn ich das Ganze auf Französisch sage, heißt das: Bienvenue au nom de Dieu. Also damit will ich nur deutlich machen, diese Fähigkeit, die den Aposteln damals durch den Heiligen Geist geschenkt wurde, in anderen Sprachen zu sprechen, hält bis heute an. Es gibt ja viele Menschen, die mehrsprachig unterwegs sind, und jeder, der im internationalen Verkehr tätig ist, der muss mindestens Englisch können. Da reicht Deutsch zu sprechen nicht aus oder irgendeine andere Sprache. Da gibt es ja noch Exoterisches, wo man gezwungen ist, eine andere Sprache zu lernen. Aber das ist eine Fähigkeit, die Gott quasi auch schenkt, dass man Sprachen auch lernen kann. Und was passierte nun durch das Ereignis, das, was wir quasi in Vers 8, Kapitel 1 gelesen haben? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Also der Beginn, zur damaligen Zeit, der Beginn der Weltmission fand also zu diesem Zeitpunkt statt. Und Volker hatte das auch schon am Anfang erwähnt, die Geburtsstunde der Kirchengemeinden vollzog sich. Und, das ist jetzt schon größer, danke, kannst du aber wieder wegmachen bitte. Und diese gute Nachricht hat sogar den schönsten Teil Deutschlands erreicht. Wisst ihr, was ich damit meine? Ja, wir hier, die wir als Gemeinde zusammen sind, sind Teil von diesem missionarischen Projekt. Ich möchte mal einen kleinen Einschub machen. Hat jemand eine Idee, wie viele Bibelübersetzungen es im Moment gibt? Weltweit. Ruft mal eine Zahl so in den Raum. Also ich muss allerdings suchen, muss unterteilen. Es gibt Komplettübersetzungen, es gibt nur Übersetzungen vom Neuen Testament und es gibt auch noch Fragmente, die übersetzt sind, Briefe und einzelne Evangelien und so weiter. Und ich frage mal konkreter, wie viele Gesamtübersetzungen, Altes, Neues Testament in andere Sprachen gibt es? Einfach mal ein Tipp. 1750. 5000. Ich rede von Gesamtübersetzungen. 200. Also die Zahlen klaffen ganz schön auseinander. Also es liegt irgendwo dazwischen. Also laut der Datenkrake Google ist der Stand Anfang 2021 so, dass es Gesamtübersetzungen Altes Neues Testament in bisher 704 Sprachen gibt. 704 Sprachen, das ist schon eine ganze Menge. Ich könnte die gar nicht aufzählen, aber es gibt offenbar ungeheuer viel Sprachen auf dieser Welt. Jetzt kommen wir der Zahl, die du eben genannt hast, Bernd, relativ nah. 1571 sind vollständig übersetzte Neue Testamente. Also über die doppelte Anzahl von der Gesamtübersetzung gibt es bereits in neuen testamentlichen Übersetzungen. Und dann gibt es auch noch, wie eben erwähnt, Teilübersetzungen in weitere 1864 Sprachen. Also wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf eine Summe von knapp 4000 Sprachen. 4000 Sprachen, da muss man, auf die, da käme man gar nicht drauf. Und trotzdem geht das immer noch weiter. Also offenbar gibt es immer noch mehr Sprachen, denn die Übersetzungsmaschinerie läuft. Aber das ist schon eine ungeheure starke Anzahl von Übersetzungen und Sprachen. Und der Prozess, der Heilige Geist wirkt und wirkt und wirkt, damit diese Übersetzungen auch zustande kommen und verteilt werden können. Also das ist schon ein Wunder. Aber wir kommen da auch gleich nochmal drauf, konkreter zu sprechen. Was ist das Besondere nun am Heiligen Geist? Da wollen wir uns jetzt auch mal kurz was zu ansehen. Und zwar, er wird von Jesus als persönlicher Tröster gesendet. Johannes 16, Vers 7. Da sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn wir Gottes Wirken ans Angucken im Alten Testament und noch zur Zeit, als Jesus gelebt hat. Da war das ja immer so, dass im Alten Testament, wenn die Menschen Buße tun wollten, mussten sie zum Hohenpriester gehen, der dann im Tempel für die Sühne gebeten hat. Aber es gab keine persönliche Vergebung direkt mit Gott. Das musste immer über irgendeinen Dritten laufen. Als Jesus unterwegs war, da nahm das schon konkretere Züge an. Jesus hat sich um Menschen gekümmert, die ihm begegnet sind. Im direkten Kontakt mit ihm. Und er hat eine Menge Menschen erreicht, als er gewirkt hat. Aber er hat natürlich nicht alle erreicht. Und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz entscheidender Punkt, wenn er sagt, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Durch den Heiligen Geist wird etwas in Gang gesetzt, was es vorher nicht gab. Durch den Heiligen Geist hat jeder, ob zu Lebzeiten von Jesus, kurz danach, bis in die heutige Zeit, die Möglichkeit, persönlich Jesus kennenzulernen. Das ist ein typisches Merkmal, was der Heilige Geist bewirkt. Und er wird von Jesus als Tröster bezeichnet, also als jemand, der uns begegnet in unserer Situation, in der wir uns befinden, der uns auffängt, der uns hilft, der für uns da ist. Ein weiteres Attribut des Heiligen Geistes. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 2, da steht: Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Also mit anderen Worten, wenn ich zu Jesus Christus gehöre und der Heilige Geist in mir wohnt, dann kann ich bekennen, dass Jesus Christus gelebt hat. Er ist geboren zu Weihnachten, ist zu Ostern gekreuzigt worden, ist auferstanden, ich habe die Erlösung und ich habe den Heiligen Geist an Pfingsten oder nach Pfingsten erfangen. Das ist nur möglich, dieses Bekenntnis auszusprechen, wenn der Heilige Geist in mir wohnt. Und ein dritter Aspekt, den finden wir im Römerbrief. Römer 8, Vers 26. Da sagt Paulus: Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Also der Heilige Geist macht uns erst fähig, kontaktfähig mit Gott in Verbindung zu treten. Das geht ohne den Heiligen Geist einfach nicht. Und das stellt hier Paulus auch nochmal genau heraus. Also wenn wir zusammenkommen und beten, wenn wir Lieder zusammen singen, wenn wir Gottesdienst zusammen feiern, wenn wir Gott die Ehre geben, dann geht das nur mit dem Heiligen Geist. Nur dadurch haben wir die Verbindung zum Vater. Und kann auch stehen lassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Aspekt. Der Heilige Geist macht uns erst fähig dazu, unseren Glauben leben zu können. Ohne den ist das nicht möglich. Und das ist das, was Jesus uns zusagt und was Pfingsten in Gang gesetzt wurde. Und was daraus resultierte, dass ich also mit dem Heiligen Geist versiegelt bin, so wie das Jesus an einer anderen Stelle im Johannesevangelium auch sagt, ist, dass ich erst dann Dinge in seinem Namen tun kann. Erst dann kann ich Dinge in seinem Namen tun. Und wenn wir an die Jahreslosung denken, Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, dann geht das nur mit dem Heiligen Geist. Ich kann ohne Heiligen Geist nicht barmherzig sein. Ich kann zwar vielleicht human sein, ich kann eine soziale Ader haben, ich kann mich um den oder den vielleicht kümmern, aber die Barmherzigkeit Gottes ist nur dann möglich, wenn ich den Heiligen Geist habe. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was das Geschenk Gottes an uns ist. Der Heilige Geist, der uns auch heutzutage noch mit ihm Kontakt hat. Zeugnis weitergeben, was ich erlebt habe. Ihr wisst ja, dass mir das häufiger passiert und ich das auch für wichtig halte, dass wir das weitergeben, dass wir das erleben, dass wir auch merken, wie Gott durch Zeugnisse in unserem Leben auch arbeitet. Wieder in der Fußgängerzone passiert. Vor ein paar Tagen, ich war auf dem Weg, was zu erledigen, und dann saß da eine Frau mittendrin mit so einem Becherchen und ich weiß gar nicht, was auf dem Schild stand. Und ich habe mich sogar gefreut. Ich habe gedacht, danke Herr, danke. Ich bin gleich wieder da, ich muss noch mal kurz was regeln und bin dann zu ihr hin. Und sie konnte, also gebrochen Deutsch. Ich habe sie dann gefragt, ob sie was zu essen will. Das hat sie dann zwar, also sie hat verstanden, wie ich es gemeint habe, aber sie hat es nicht verbal verstanden. Und dann hat sie das aber deutlich gemacht und dann bin ich zur Bäckerei gegangen, habe ihr ein Brötchen, ich wusste ja nun auch nicht, aus welchem Hintergrund sie kam, also habe ich ein Käsebrötchen bewusst geholt, damit ich damit Fleisch nicht irgendwie was anrichte oder so, und ein Stück Kuchen und noch ein Getränk und dachte mir so, heute machst du es mal anders, als du es sonst gemacht hast. Ich habe immer im Nachgang gedacht, warum hast du kein biblischen Vers zur Hand. So ein Muntermacher, diese Kärtchen, die wir ja immer wieder vom Verteilen und die man mal immer so kriegt. Jedes Mal habe ich im Nachgang gedacht, schade eigentlich. Das wäre eine Botschaft, die kannst du eben so bei dir Gelegenheit gleich mitgeben. Diesmal habe ich es anders gemacht, hatte eine Karte dabei. Interessanterweise, ich habe ihr dann dieses Täschchen gegeben, die Karte dazu. Und dann auf einmal kam etwas von ihr. Gott segne dich, sagte sie. Das konnte sie konkret glatt sagen. Gott segne dich. Diese Frau, die so ärmlich dran war, gebettelt hat, bekommt etwas und sagt dann mir, Gott segne dich. Das hat mich beschämt, muss ich sagen. Ich habe euch mal von einem Ereignis erzählt, das hatte sich in Hamburg im Hauptbahnhof abgespielt, das war eine ähnliche Situation. Aber das war noch etwas, dachte ich, guck mal an. Und da bewahrheitet sich nämlich auf Folgendes, ein Vers, den ich, ihr Lieben, den ich total wichtig finde. Dieser hier. Dass wir den Heiligen Geist haben, ist schön und gut, aber es geht primär darum, dass wir ihm, dass wir Barmherzigkeit leben, dass wir ihm wirklich treu dienen und Dinge in seinem Namen auch tun, die anderen Menschen dienen. Matthäus 25, Vers 40b, das ist dieser Auszug, diese Geschichte vom Weltgericht, wo Jesus beschreibt vom Ende der Welt, die Bevölkerung oder die Menschen werden in zwei Lager eingeteilt. Und in diesem Kapitel wird dann dieser Vers gesprochen. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und wenn ich so eine Person sehe, die im Elend sich befindet, dann gilt das, ihr Lieben. Dann gilt das hier. Und auch das ist nur möglich mit Hilfe des Heiligen Geistes. Ich wünsche mir eigentlich noch viel mehr solche Erfahrungen. Manchmal ist man mit anderen Dingen beschäftigt und verliert den Blick aufs Wesentliche. Aber das sind so Momente, wo man die Barmherzigkeit, die der Heilige Geist in uns hineingelegt hat, ausleben kann und wo sich Gott darüber freut. Und wenn du dann zurückgespiegelt bekommst, Gott segne dich. Ich meine, ich wollte der Frau eigentlich Gottes Segen zusprechen mit der Tat, mit der Karte, was auch immer. Aber dann kommt das zurück, Gott segne dich. Das hat mich echt gefreut, muss ich sagen. Das war ein ganz anrührender Moment. Und das ist das, was sich in diesem Vers auch niederschlägt. So, mit dem Ausstellen klappt das irgendwie nicht. Wie kriege ich das jetzt weg? Einfach auf den... So, danke. Ihr Lieben, noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich glaube, und ich bin davon fest überzeugt, und das wurde mir seitdem ich mich mit Pfingsten mehr beschäftigt habe, ganz konkret deutlich, das Pfingstwunder ist das größte Wunder aller Zeiten. Wir fragen so häufig nach, Gott tut keine Wunder mehr oder warum geschieht nichts oder lass doch mal sowas passieren, wie im Alten Testament das Volk Israel erlebt hat mit der Teilung des Meeres und was weiß ich, da gibt es ja so viele Dinge. Nein, das Pfingstwunder ist das größte Wunder aller Zeiten und wisst ihr auch warum? Weil dieses Wunder bereits schon seit fast 2000 Jahren am Wirken ist. Das ist ein Wunder mit Langzeitwirkung. Der Punkt, dass so viele Menschen, dass wir gegründet worden sind, dass immer wieder Menschen erreicht werden, dass in Ländern, wo das Christentum verfolgt wird, der Glaube regelrecht explodiert, ist doch ein Wunder. Und das sind Dinge, die passieren heutzutage permanent. Also das ist das größte Wunder. Und das Schöne ist, man wünscht sich ja immer, an einem Wunder kann man selbst mal das erleben und teilhaben und das mal gucken und sagen, oh ja, jetzt habe ich gesehen, Gottes Allmacht und so. Blödsinn. Das ist alles Blödsinn, weil das Wunder von Pfingsten spielt sich vor unseren Augen immer wieder ab. Jeder, der hier sitzt, ist irgendwann vom Heiligen Geist berührt worden. Und das ist ein Wunder, dass es passiert ist. Wodurch auch immer. Und die Menschen, mit denen wir zu tun haben künftig, egal wo, werden durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, angesteckt. Irgendetwas passiert da. Und das ist ein Wunder, ihr Lieben. Darauf möchte ich einfach nochmal hinweisen, uns darauf sensibilisieren, dass das immer wieder auch am Laufen ist und Gottes Wort lässt sich nicht aufhalten. Wir haben von den ganzen Bibelübersetzungen gehört. Fast 4000, eine ungeheure große Zahl, und es wird noch weitergehen. Also Gott arbeitet daran, dass möglichst viele die Kurve kriegen und ihm nachfolgen. Es werden nicht alle sein, das wissen wir. Und wer sich mit der Bibel genau beschäftigt und wer sich so die entsprechenden Kapitel anguckt dazu, der liest auch. Es gibt welche, das ist, finde ich, eine ganz furchtbare Aussage. Es gibt Aussagen in der Bibel, was heißt, und das Gottes Wort ist nicht aller Menschen Ding. Irgendwo an einer irgendwelchen Vers habe ich mal letztens gelesen. Also das ist doch furchtbar, wenn ich mir das überlege, dass du hast die Chance, dem lebendigen Gott zu begegnen, du darfst ihm nachfolgen und dann kapiert das nicht. Das ist, ich finde das furchtbar irgendwo. Also das ist doch wirklich tragisch und deswegen ist es toll, dass wir zu Gottes großer Familie gehören dürfen und dass er durch uns wirkt und dass wir alle ihn in uns tragen und haben dürfen. Ja, ihr Lieben. Soweit die Pfingstbotschaft 2021. Ich will uns mit uns beten nehmen. Ihr dürft sitzen bleiben. Jesus, lieber Herr, danke für dieses Wunder, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr, dass wir zu dir gehören nach dieser langen, langen Zeit. Du hast uns schon ja, im Mutterleibe erkannt und ausgesondert und dafür bestimmt, dir nachzufolgen. Und das können wir nur immer teilweise begreifen. Ich lerne da immer wieder neu dazu, Herr. Und ich freue mich auch immer so sehr darüber, wenn ich Begegnungen habe, wo man erkennen kann, dass dein Geist schon da am Wirken ist, dass Menschen, die von dir noch nichts gehört haben oder nur am Rande etwas gehört haben, immer wieder auch erreicht werden und dass dein Geist Menschen ergreift und sie zu dir zieht, so wie wir hier heute. Das ist wirklich ein Wunder, Herr, dass nach dieser irren langen Zeit wir dich als unseren lebendigen Herrn im Herzen tragen und dich anbeten und wissen, Herr, dass du der Auferstandene, der Erlöser für uns bist, der uns das ewige Leben geschenkt hat und dass durch den Heiligen Geist uns das erst richtig klar wird. Herr, du weißt, wie wir so ticken. Du weißt, dass wir immer wieder auch in der Welt leben und dass Dinge, da stelle ich mich immer an die erste Stelle, dass auch da Dinge immer wieder sind, die da nicht hingehören, wo man immer wieder auch fällt. Aber das Schöne ist, dass dein Geist uns da wieder rauszieht und immer wieder uns korrigiert, immer wieder ausrichtet zu dir hin. Und das brauchen wir auch, Herr, das brauche ich. Du bist ja unsere Lebensgrundlage, Herr. Und danke dafür, dass du der bist, der du bist. Und dass ich zu dir gehören darf, Herr. Ja, und so bitten wir dich immer wieder, Herr, dass du uns an deine gute Hand nimmst und dass dein Geist uns den rechten Weg weist. Du bist mitten unter uns. Halleluja. Amen.